Immer wenn Danny Fritz auswärts fährt, dann steht am Ende ein Unentschieden.
Hör auf, es nervt.
Ich hab dich im Netradio gehört. Müssen wir jetzt die Dienstpläne ändern? Wie sieht's aus?
Ey. Wir haben heute festgelegt, dass er nach Frankfurt fährt. Höchstwahrscheinlich. Okay. Das nochmal ändern.
Heute ein etwas anderer Rückblick, denn ja, ihr habt es mitgekriegt, die meisten BVB-Teams pausieren oder hatten spielfrei. Deshalb kommen wir ganz direkt einfach zu unserer Vorstellung und gehen dann zu den Profis über. Mein Name ist Christoph Böckamp.
Ich bin Tobias Reif.
Ja, und ich bin der Seuchenvogel Danny Fritz. Los geht's.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, willkommen aus unserem Studio an der B1. Heute haben wir sogar mal den Vorhang weggezogen und können ein bisschen nach draußen gucken. Und sind zu dritt und wollen zu dritt erst über ganz viel Fußball in Freiburg reden und dann auch noch Handball in Rotterdam. Aus Gründen. Das ist das, was ihr heute von uns erwarten dürft. Und wir fangen einfach mal an mit den Schlagzeilen aus der Bundesliga. Die Sportschau schreibt: Kobel, Patzer und Höhler, Hammer. Das ist eine Überschrift wie bei RTL früher. Freiburg und BVB Remis.
Ja, beim Kicker geht es aber in dieselbe Richtung. Bellingham, Rot und Höhler, Traumtor. BVB punktet in Freiburg.
Ja, die haben die Alliteration halt liegen lassen.
Ruhrnachrichten: BVB kommt in Freiburg mit blauem Auge davon.
Und die Badische Zeitung habe ich einfach auch mal rausgesucht. Dem SC Freiburg gelingt trotz Überzahl nur ein Unentschieden gegen Dortmund. Finde ich eine interessante Headline der Badischen Zeitung. Was sagt ihr dazu?
Ich würde dir zustimmen.
Ja. Ah ja, haben sie. Ja.
Also, weil nicht die zweiten 45 Minuten, aber ab dem Platzverweis hat nur noch der SC Freiburg gespielt und die Chancen waren da. Also ich habe ja hier nach dem Spiel gestern den Recap fertig gemacht und Gregor Kobel, also eine Weltklasse-Parade dabei und den anderen, gut, den muss er halten. Und dann noch dieses Abseits-Tor, was ja auch jetzt nicht 8 Meter abseits war. Also am Ende des Tages hätte man sich, glaube ich, auch nicht beschweren dürfen, wenn man verloren hätte.
Ja. Ich habe gerade schon gesagt, Danny, ich habe Boris und dir im Netradio zugehört und mit der ersten Hälfte wart ihr eigentlich ganz zufrieden. Ich kann mich erinnern, ihr habt uns mit einem guten Bauchgefühl in die Halbzeitpause entlassen.
Ja, ich glaube, man in Summe darf man auch mit zufrieden sein. Also ich habe auch zwischendurch, also es war schon ein sehr, sehr hektisches Spiel. Also es war so sehr kurzweilig. Beide Mannschaften haben versucht, den Gegner so früh auch zu stressen, unter Druck zu setzen. Und da finde ich, war es schon unsere Mannschaft, die es besser geschafft hat, Ruhe ins Spiel zu bringen, klarere Angriffe zu fahren. Du machst dann auch das Tor, auch finde ich völlig verdient. Jetzt kannst du natürlich anfangen zu diskutieren, ja, muss der BVB in der ersten Halbzeit das zweite machen? Tobi nickt.
Ja, also die Chancen waren definitiv da. Mit ein bisschen Spielglück hast du auch das zweite. Also sowohl Chukwuemeka war an den Pfosten, Emre Can frei aus 16 Metern, muss besser abschließen. Und auch dieser Girassi-Kopfball, der allererste, mit ein bisschen Glück hast du da schon ein Tor mehr.
Ja, ich tue mich mit dem Begriff müssen dann schwer. Also das waren gute Chancen. Aber jetzt auch nicht so, dass ich da stehe und sage, ey, das muss das 2-0 sein, das muss schon das 1-0 sein. Ja, eine Spitzenmannschaft macht da ein zweites Tor. Trotzdem, um das zurückzukommen, sind wir beide eigentlich mit einem richtig guten Gefühl in die Pause gegangen, weil du vor allem im Hinten raus eine bessere Mannschaft warst. Aber du hast da auch schon gemerkt, Freiburg war immer gefährlich. Diese Hereingaben da, die da mit Schnitt reingebracht haben, die waren schon immer gut, aber wir waren guter Dinge.
Ja, und dann beginnt die zweite Halbzeit und du denkst, ja, das machen sie auch einigermaßen so weiter. Und dann kommt ein, ja, ich meine, Greg hat es beschrieben, ich würde sagen, ein etwas zu lasch gespielter Pass auf Job. Also klar, er hat es gesagt, am Anfang dachte er, okay, der hat Platz ohne Ende. Letztlich hatte er eben nicht Platz ohne Ende, weil dann einfach genug Zeit ist, um da noch sozusagen reinzuspringen. Inwiefern war das die alles entscheidende Szene an dem Tag?
Ja, ohne Diskussion. Weil danach Also okay. Mhm. Also Entschuldigung, aber Tobi, danach ist es einfach ein ganz anderes Spiel. Das braucht eine ganz. Also auch das wäre es gestern in der Mixzone. Wir haben uns alle schwer getan, wie wir dieses Spiel bewerten. Und im Endeffekt musst du das einfach im Bewerten in vor der roten Karte und nach der roten Karte. Und deswegen hat das die Statik des Spiels komplett verändert.
Ja, das stimmt alles. Es war im Nachhinein die alles entscheidende Szene. Es hätte sie nicht sein müssen, glaube ich, weil du auch in Unterzahl anders spielen kannst, auch in Freiburg. Ich glaube, so ehrlich war auch das, was ich dann in den Stimmen gehört habe von Gregor Kobel, von Emre Can, war auch die Mannschaft, dass sie gesagt haben, boah, da hätten wir trotzdem noch ein bisschen besser spielen können. Völlig außer Frage verändert das die Statik des Spiels und sieht das Spiel danach anders aus. Aber ich glaube, trotzdem hätte es die Möglichkeit gegeben, noch ein bisschen aktiver Fußball zu spielen und häufiger mal versuchen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten.
Ja, natürlich, aber es hätte auch die Chance gegeben, das Gegentor zu verhindern. Also, und trotzdem ist diese rote Karte schon das Entscheidende, über das wir reden müssen. Und ohne diese rote Karte hätten wir dieses Spiel nicht verloren. Klar, ist das, kann ich jetzt schön und gut sagen, bin ich mir aber ziemlich sicher. Und deswegen glaube ich schon, dass das einfach alles verändert hat und als, so wie es gerade, als die mitentscheidende Szene des Spiels gelten darf.
Das hast du gerade einen freudschen Versprecher drin, ne? Ja, hätten wir dieses Spiel nicht verloren. Man merkt also, es ist eine gefühlte Niederlage quasi, ne? Aber du hast ja, wir haben es jetzt mehrfach angekündigt und ich finde, jetzt können wir auch mal reinhören in die Dinge, die Emre Can und Gregor Kobel nach dem Schlusspfiff in der Mixzone gesagt haben. Danny ist da gewesen und wir hören jetzt mal in das rein, was wir jetzt schon angeteasert haben mehrfach.
Ich finde, wir haben eine ordentlich oder gute erste Halbzeit gespielt mit genug Chancen. Was wir uns vielleicht vorwerfen können, ist, dass wir nicht das zweite gemacht haben. Sonst finde ich, haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt.
Ich glaube, am Anfang war es eigentlich kein schlechtes Spiel von uns. Ne? Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft und haben das Spiel eigentlich unter Kontrolle gehabt. Klar, nachher mit der roten Karte gibt es einen Riesenbruch durchs Spiel, wo wir dann nur noch verteidigt haben und irgendwie am Ende dann auch noch, wie sagt man, fast schon froh sein müssen fürs 1-1 auch, wo aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie vielleicht können wir auch noch ein bisschen besser mitspielen dann nach der roten Karte, ne, dass wir uns nicht mehr nur aufs Verteidigen konzentrieren, aber es ist auch einfacher gesagt wie getan. Ne? Aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, so, dass man gehofft hat, so, ja komm, vielleicht können wir doch noch irgendwie so ein bisschen mehr mitspielen, ne? Auch wenn wir ein Mann weniger sind, was uns leider gar nicht gelungen ist. Deswegen komische Zusammensetzung, ne? So vom Ganzen.
Wenn in der Bundesliga ein Mann weniger spielt, dann wird es schon schwierig. Ich finde, wir haben gut verteidigt, wenig zugelassen, obwohl wir sehr, sehr tief waren. Was wir vielleicht ein bisschen besser machen können, versuchen ein bisschen Ballbesitz zu haben trotzdem, auch wenn du einmal weniger bist. Und ich weiß, nicht einfach, aber das haben wir gar nicht mehr hinbekommen. Und und dann das Tor, Gegentor, ich glaube, so trifft er den Ball vielleicht einmal im Leben. Und das war heute.
Ich habe es mir jetzt vorher ganz kurz nochmal angeschaut, weil ich dachte, auch im Spiel, er hat extrem viel Platz eigentlich am Anfang. Ne? Und dann gucke ich runter, spiele ihn an und er muss ich besser sehen vielleicht, muss ich ihm ein bisschen mehr helfen, dass er da nicht in Bedrängnis kommt. Tut mir natürlich leid für ihn, dass er jetzt eine rote Karte hat, ne, und dann der Mannschaft fehlt und dann raus muss. Ich meine, Missverständnisse gehören auch zum Fußball dazu, das ist leider so, ne, aber ja, am Ende tut es mir natürlich leid für ihn und tut es mir auch weh, so wie das Spiel dann verlaufen ist. Ne. Du, am Ende, ich nehme es gerne auf mich, das ist völlig okay, das kann ich besser lösen dann und ihm da ein bisschen helfen. Es passiert leider, aber werden wir gucken, dass wir das besser machen.
Wenn man jetzt alles dann zusammenmixt, wie fällt die Bewertung dieses einen Punktes aus?
Enttäuschend irgendwie, weil wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben, weil wir uns hier vorgenommen haben, 3 Punkte zu holen, haben wir leider nicht geschafft. Ich weiß, wir haben 45 Minuten mit 10 Mann gespielt, nichtsdestotrotz fühlt sich das heute nicht so gut an.
Weil wir natürlich immer versuchen, aber das Positive rauszunehmen. Zumindest hat man jetzt mit dem Punkt zum Tabellenzweiten Leipzig aufgeschlossen. Ist das etwas, deine Reaktion nehme ich schon, aber was einem jetzt vielleicht gerade noch nicht so vorkommt, was einen jetzt gerade noch nicht so wirklich erfreut?
Kannst du ja auch ganz ehrlich sagen, ist auch okay.
Klar, müssen wir den Punkt mitnehmen. Es wäre besser, als hier irgendwie noch das Spiel zu verlieren. Das machen wir definitiv, aber wie ich auch eben gesagt habe, wegen der ersten Halbzeit fühlt sich das so an, ja, irgendwie bitter, enttäuschend. Und aber wenn man jetzt längerfristig denkt, oder ja klar, es ist gut, wir sind jetzt Zweiter, wir sind Dritter immer noch. Ich glaube, 2 Tore weniger und am Freitag, klar, wollen wir wieder zurückkommen und 3 Punkte holen.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl im Spiel, so hey, vielleicht schaffen wir es doch so ein bisschen mitzuspielen, wo ich das Gefühl hatte, da lief ja gar nichts mehr eigentlich so, ne? Da haben wir wirklich nur noch verteidigt, auch für eine lange Zeit dann. Ja, was jetzt genau das Ding war, ist jetzt schwierig zu sagen direkt nach dem Spiel. Ne?
Ja, jetzt vielleicht ein kurzer Einschub mal von mir, was mir aufgefallen ist, dass ich gestern dann in die sozialen Medien, also vor allen Dingen in unsere Kanäle reingeguckt habe. Ich muss mal ganz klar sagen, ich verstehe manche Leute nicht, die dann nach so einem Spiel Gregor Kobel verbal zerfleischen. Tobi, du hast es gerade schon gesagt, in meiner Meinung nach macht er eine Weltklasse-Parade, also den einen Ball, dass er den noch hält. Vor allen Dingen der Süße ist in der Zeit, der flattert sogar noch.
Ich weiß nicht, ob er flattert oder ob Benze Baini den nicht sogar noch abgefälscht. Minimal abgefälscht.
Okay, genau. Er flattert dadurch, dass er abgefälscht
okay.
ist.
Ja. Also das fand ich halt überragend stark. Das Tor, so wie es fällt, eigentlich ist es ein Tor des Monats, wenn nicht am Tag vorher in Leverkusen, der da mit seinem Scorpion-Kick, das war ja noch beeindruckender. Aber das kann ich nicht verstehen, Leute. Ganz ehrlich, wie kann man nachher reinschreiben, durch Kobel ist das und das und das und das passiert. Also der hat... finde ich, bis auf diese eine Szene eben, und da hat er ja selber gesagt, mea culpa, hat er ein absolut gutes Spiel gemacht, finde ich. Was sagt ihr?
Ja, es ist dann aber am Ende ein gutes und kein sehr gutes Spiel. Ja. Also natürlich, er hat dann das gehalten, was man halten konnte, und das wird eine Weltklasse-Parade war dabei. Gab natürlich auch nochmal so 1-2 Querschläger, die hat er auch mit drin gehabt, die gehören auch dazu, aber nochmal. Am Ende hat er den Kasten so weit sauber gehalten, wie es möglich war. Und deswegen, und wir werden sicherlich, kommen wir gleich zu dem Thema, was du auch schon angesprochen hast, Tobi, dass man ja, haben wir auch nett gesagt, mehr für Entlastung sorgen, mal den Ball weghalten. Aber für mich noch, und das haben wir eigentlich auch angekündigt, ihr habt gerade die glänzende Parade von Kobel angesprochen. Kurze Zeit später fällt das Tor.
Ja, ja, wirklich ein Wimpernschlag.
Ja, aber in der ganzen Phase danach, und wir sprechen nachher noch über Handball, hatte ich das Gefühl, ich bin hier schon mal im Handball, weil die haben sich den Ball um unseren 16er rumgespielt, von rechts nach links, von links nach rechts, und wir hatten da keinen Zugriff. Und das habe ich, wo ich sage, so, okay, wenn jetzt nicht langsam mal was passiert, weil das Tor ist zu verhindern. Ich finde, es darf gar nicht sein, dass der Günther den Ball von da eigentlich so frei noch reinflanken darf. So. Das Tor macht er super, aber ich finde, das hättest du im Vorfeld viel besser verhindern können, verteidigen können.
Also ich sage auch ganz ehrlich, mich hat es überrascht, dass dann so viel Freiburg den Ball hatte und wir dann halt auch so tief standen. Ist immer auch so eine Geschichte, gerade weil du im Stadion warst. Ich war ja beim Auswärtsspiel in St. Pauli, ist auch schon ein bisschen länger her, die Älteren werden sich erinnern. Dabei, da hat meiner Meinung nach auch das Publikum nach so einer Entscheidung, nach einer Herausstellung dafür gesorgt, dass die Mannschaft dann so diesen neuen Flow gefunden hat und plötzlich dann so, wie soll man das sagen, 3 Gänge nach oben geschaltet hat. Jetzt hat Freiburg ein ähnlich enges Stadion. Hast du das Gefühl, das Stadion hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet oder gar nicht so?
Nee, muss ich ehrlich sagen. Okay. Also jetzt, du sagst es, aber ich habe es nicht, also dann habe ich es nicht gespürt.
Ja, und das ist ja ein guter Hinweis, weil also, in Hamburg habe ich es definitiv gemerkt.
Ehrlicherweise, das Erste, wo ich dann wirklich gespürt habe, war dann halt bei dem vermeintlichen 2-1 für Freiburg, wo das Dach weggeflogen ist, wo der Trainer nochmal schön den Rutscher gemacht hat. Nee, aber das glaube ich nicht. Nee, das habe ich nicht so wahrgenommen.
Ich fand übrigens das Verteidigen im tiefen Block auch gar nicht so schlimm. Ich finde, das ist okay, weil sie gezeigt haben, dass sie das können. Und das ist ja auch unter dem Aspekt clever, dass du keinen Raum mehr hinter dir hast, den du auch irgendwie verteidigen musst. Ich fand viel schlimmer das Verhalten, wenn man den Ball mal hatte.
Genau. Ich würde sagen, wir machen mal einen Haken hinter dieses Spiel Und gucken schnell auf Freitag, den Geburtstag von Borussia Dortmund. Borussia gegen die andere Borussia. Und ich denke, es wird, es ist quasi wie so eine Steilvorlage, alle nochmal mit einem guten Gefühl jetzt in die Winterpause zu schicken, oder? Weil Siege gegen Gladbach schmecken, ich würde sagen, speziell an so einem Tag eigentlich doppelt gut. Sie müssen es halt hinkriegen. Weil was ist Gladbach in dieser Saison für eine Mannschaft? Jetzt, die verlieren gegen Wolfsburg. Davor setzen sie ein paar Highlights. Ich glaube, bei uns werden sie auf jeden Fall angespitzt auflaufen. Auswärtsblock stelle ich mir auch proppevoll vor. Freitagabend gegen Gladbach. Hört sich eigentlich nicht nach 0-0 an, sagen wir es mal so.
Wäre schon ganz geil, jetzt am Freitag zu gewinnen, weil mit so einem Gefühl, sage ich mal, möchte ich jetzt ungern noch in die Winterpause gehen, auch wenn es eine sehr kurze ist. Geburtstag ist prädestiniert dafür, Gladbach eigentlich auch. Also das Ding ist halt so zwischen einem mauen 1-0 und einem plötzlichen 6-1, habe ich das Gefühl, ist bei so einem Spiel alles drin.
Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich auf die Zahlen gucke, spiegelt das manchmal was anderes, weil ich jetzt dann auch mir die Bundesliga-Tabelle mal ganz detailliert angeguckt habe. Bayern natürlich, ne, keine Niederlage, 2 Unentschieden, das ist einfach krass. Aber ich meine, wir haben halt, würde ich sagen, ein paar Unentschieden zu viel. Eine Niederlage, da kannst du nichts sagen. Also das ist für mich Top-Zeugnis für die Spiele, die wir bislang gespielt haben. Es ärgern halt so ein bisschen diese 5 Unentschieden. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Wenn wir da uns das ein oder andere, sind wir zum unter anderem wieder bei St. Pauli, das ein oder andere gespart hätten, boah, dann würden wir jetzt noch viel besser. Dann würden wir ganz anders.
Hamburg. Ich wollte gerade sagen, wenn man sich anguckt, wie diese Unentschieden zustande gekommen sind. HSV, St. Pauli, auch Stuttgart, waren alle Spiele, wo du sehr, sehr lange in Führung gelegen bist und es eigentlich hättest nach Hause bringen können, zumindest. Ist auf jeden Fall eine Riesenchance, dieses Spiel nochmal, weil an dem Spieltag spielt Stuttgart gegen Hoffenheim und auch Leverkusen gegen Leipzig. Das heißt, die direkten Verfolger nehmen sich mehr oder weniger alle gegenseitig Punkte weg. Und da machst du natürlich auch ein bisschen Druck, wenn du Freitagabends dann im besten Fall schon das von dir prognostizierte 6-1 dahin legst. Ich würde mich nicht wehren. Ich habe immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob es das letzte Spiel am Geburtstag war, ich glaube aber gegen Mainz, das war auch eine fürchterliche Vorstellung damals. Da hat man zwar geführt durch so ein Tor von Julian Brandt, aber ein Spiel, also wirklich fürchterlich. Ich hoffe, das wird sich nicht wiederholen.
Das hoffe ich auch. Gehen wir mal zu einem ganz anderen Thema, Handball. Fast 6 Millionen Zuschauer, ein Marktanteil von 31%. Das heißt, jeder dritte TV-Zuschauer hat am Sonntagnachmittag in Deutschland Handball geguckt. Ich auch. Und ich würde einfach mal generell so nicht jetzt mit diesem einen Spiel einsteigen wollen, sondern mit dem mit der gesamten Rückschau auf diese Reise durch die WM. Das war schon echt ein beeindruckendes Turnier, weil ich bin jetzt nicht so tief im Handball drin, aber dass die, also ich würde sagen, am Ende hast du 2 überragende Mannschaften in diesem Turnier und die haben sich auch im Endspiel getroffen, Norwegen und Deutschland. Das war mir vorher so nicht klar. Was würdet ihr sagen?
Mein Handball-Experten hier.
Dass es Norwegen im Finale ist und dass die wahrscheinlich alles überragende Mannschaft ist, das konnte man, glaube ich, erwarten. Dass es die deutsche Frauennationalmannschaft ist, das konnte man, glaube ich, eher weniger erwarten. Aber ein brutal gutes Turnier gespielt. Also derart souverän eigentlich jede Hürde genommen, bis dann halt auf Norwegen, wo es knapp nicht gereicht hat. Ich glaube, mit einem bisschen mehr Erfahrung oder ein bisschen mehr Spielglück hätte man sogar das schaffen können, aber das war in Summe ein sensationelles Turnier.
Ja. Ich will nochmal zurückgehen, Dortmund als Spielort, also so diese stimmungsvolle Westfalenhalle quasi als Rampe zum Halbfinale zu nutzen, also falls das der Plan war, der ist absolut aufgegangen, oder? Also die, auch die Bilder, die wir insgesamt aus Dortmund in die Welt geschickt haben, das war richtig cool.
Ja, absolut. Also ich glaube, das war auch die größte Halle im Turnier, zumindest in Deutschland. Und das war stimmungsvoll. Da ist bei den Spielen teilweise das Dach weggeflogen und das zu Recht.
Ja, beim Viertelfinale gegen Brasilien, das hast du, glaube ich, hattest du das verpasst oder welches?
Ja.
Ja, genau. Das ging 30-23 aus. Ich finde insgesamt, das wurde auch jetzt in der Berichterstattung immer wieder betont, vor allem eine sehr starke Defensive. Also dieses Team hat ich würde sagen, ich glaube nur in einem Spiel wirklich Tore geschluckt, aber ansonsten, also jetzt auch Norwegen dann so niedrig zu halten bei 23 Toren, also ich, am Ende war es wahrscheinlich, Titelgewinns über die Defensive gilt auch beim Handball, habe ich dazu gelernt. Naja.
Jetzt, aber, wer, Tobi von Tobi auch oder was?
Ich wollte eigentlich gerade zu dir überleiten, weil ich glaube, der Spruch kommt ja vor allem aus der NFL.
Aus der NFL, ja.
Ist das so?
Ja. Offense wins games, Defense wins championships.
Ah, okay. Wieder was dazugelernt, das war es heute.
Und das stimmte bei der Truppe auf jeden Fall. Also die haben, das basierte auf einer herausragenden Abwehr, viele Gegenstöße, viele erste, zweite Welle Angriffe. Positionsangriff, der geht glaube ich noch ein bisschen besser, aber das ist dann schon ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja.
Ich fand, das Halbfinale war echt so eine Demonstration dieses Selbstvertrauens, dass sich dieses Team dann ja quasi so im Laufe des Turniers von Spiel zu Spiel irgendwie erarbeitet hat. Ich fand das ganz interessant. Ich habe im Laufe des Tages vom Halbfinale unterschiedlichste Radionachrichten gehört und in allen immer so, oh, das wird schwer. Oh, Frankreich, wissen wir nicht, ob das klappt. Da sind sie absolute Underdog. Und dann steht am Ende 29-23. Und das möchte ich auch nochmal sagen, 3 Millionen TV-Zuschauer.
Ja, man muss sich auch mal die Dimension klar machen. Das letzte Mal, dass die deutschen Handballfrauen gegen Frankreich gewonnen haben, war vor 20 Jahren. Das war 2005. Das letzte Mal, dass sie in einem WM-Finale standen, war 1993. Bin ich geboren. Also das ist schon bemerkenswert, was sie da geliefert haben.
Ich habe die Bilder gesehen, die waren wirklich noch ein bisschen krisselig von 1993. Ja. Aber eine Sache, so, ich fand so ein paar Punkte, an denen man es festmachen konnte. Ich bin zum Beispiel mit einem nicht guten Gefühl in die Pause gegangen, weil dieses 11:11, dass sie quasi noch 3 Sekunden vor der Sirene kassieren, wo auch der Kommentator sagt, so jetzt spielt das Ding noch sicher zu Ende, Fehlpass, Tor ist leer, 11:11. Und dann denkst du so, der kann noch kosten. Hat er wahrscheinlich nicht, aber es war so ein Zeichen dafür, dass die anderen halt doch schon sehr clever sind.
Ja, das meine ich so ein Stück weit vielleicht mit der Erfahrung, die ein bisschen gefehlt hat oder auch dem Glück, weil du hast den Ball beim Stand von 11:10 und du nimmst halt die Torhüterin raus, um eine Spielerin mehr aufs Parkett zu schicken und willst halt mit +2 in die Halbzeit gehen. Und gehst am Ende mit 0 in die Halbzeit, weil der Ball nicht reingeht und noch zu viele Sekunden über sind und die den noch ins leere Tor werfen können. Bitter am Ende des Tages. Wenn du das ein bisschen besser machst und halt im besten Fall natürlich triffst, +2 musst du erstmal aufholen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und vor allem, das war ja so ein bisschen die Frage auch in der TV-Übertragung, wie ist die Stimmung in den Kabinen zur Pause? Und ich glaube, wenn du wirklich 12:10 gegen Norwegen zur Pause geführt hast, dann hätte ich gerne mal gesehen, wie die Norwegen, das kennen die ja gar nicht, wie die Norwegerinnen dann da gesessen hätten. Eine Sache, die ich euch beide mal gerne fragen möchte, am Beispiel der Basketballherren, die ja Weltmeister wurden, wie nachhaltig kann das jetzt sein? So ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Weil, ne, wir haben jetzt so ein Event gehabt, wo wirklich alle mitgegangen sind, alle haben die Deutschlandfähnchen geschwenkt, die Westfalenhalle war ausverkauft. Am Ende lief es dann auch bei ARD und ZDF im Fernsehen vor Millionen. Jetzt ist natürlich die Geschichte 27.12. geht es weiter in der Bundesliga. Der BVB trifft auch frisch auf Göpping und du hockst wieder in einer Schulsporthalle. Nochmal, der Sport ist großartig, die Atmosphäre da in Wellinghofen ist auch 1A. Aber man muss halt schon sagen, sie müssen wirklich auch mal in eine Pötte kommen und dem Gesamten halt irgendwie einen aufbauenden Rahmen bieten, der halt auch wirklich nach richtig geil aussieht. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich hätte erstmal die Gegenfrage gestellt, wie nachhaltig war denn der Erfolg der Basketballherren? Also ich bin jetzt auch ehrlich gesagt da kein großer Experte.
Nee, aber da würde ich auch sagen, das war ja auch, für mich war es schade, weil ich nicht glaube, dass er einen großartigen Nachhalt
hat. Ja, am Ende glaube ich, ist auch mein Gefühl, das ist immer so, das sind so die TV-Highlights des Jahres.
Ja.
So, aber was haben am Ende denn die Vereine, was hat die Bundesliga davon? Da würde ich tatsächlich auch noch ein Fragezeichen hintersetzen, ja, weil es am Ende des Tages immer noch darum geht, nicht nur die Leute vor den Fernseher zu holen, weil das ist relativ einfach, sondern die Leute von der Couch in die Halle zu bringen. Und da braucht es, glaube ich, mehr als einfach nur mal Erfolg auf internationaler Ebene.
Ja.
Ich meine, dass wir gerade in Dortmund da auch ein strukturelles Problem haben, ist ja, glaube ich, auch bekannt. Ja. Du hast die Schulsporthalle schon angesprochen. Ich meine, es gibt ja Planungen, ich glaube, am U da irgendwie so eine Halle zu bauen.
Ja. Dann Phoenix West, aber genau. Da fehlen jetzt die Gelder, die Fördergelder vom Bund angeblich.
Es wäre definitiv höchste Zeit. Also ich glaube, dass Handball an sich als Sportart wahrscheinlich mit Basketball gleich auf so die Nummer 2 in Deutschland durchaus ist, hinterm Fußball.
Herrenhandball. Stefan Gabele weint jetzt gerade als Eishockey-Fan. Ja,
aber ich glaube, er wird mir sogar zustimmen.
Okay.
Herrenhandball noch mal ein Stück weit mehr, aber du hast es eben auch schon gesagt, dass am Ende das dann in Öffentlich-Rechtlichen übertragen wurde. Ich meine, aus meiner Sicht ist das ein Skandal, dass eine WM im eigenen Land, im Frauenhandball, dann erst zum Viertelfinale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Hammer. Also und so schaffst du es am Ende, auch Kinder dafür zu begeistern, wenn sie den Sport im Fernsehen sehen. Und das haben sie die Vor- und Hauptrunde über nicht.
Ja, das ist, muss man ja überlegen, weil du hast das Gefühl, jedes Bob- und Rodel- und Skelettenrennen wird auf ARD/ZDF, ist ja so, keine Ahnung, kriegst du 7 Biathlon-Rennen an einem Wochenende, ist ja auch schön.
Ich wollte gerade sagen, ich gucke sehr gerne
Biathlon. Natürlich, aber nochmal, du kriegst ja wirklich jedes Wintersportereignis gefühlt live übertragen, dass dann sowas im eigenen Land, bin ich komplett bei Tobi.
Ja, und vor allem, also wenn man jetzt unter anderem halt mal sieht, ne, an einem Wochenende spielst du hier gegen Spanien in der Westfalenhalle, da war halt auch die Hölle los, ne? Also ja, da bin ich auf jeden Fall dann bei euch.
Und ich glaube, ganz kurz, ich glaube wirklich, dass Dortmund eigentlich ein geiler Standort ist für Handball.
Ja.
Also, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn du das hier richtig geil aufsiehst, ich glaube so, der Dortmunder, der wird das richtig feiern. Der feiert das auch natürlich jetzt schon.
Ja.
Aber ich glaube, da geht noch mehr.
Gibt es schon genug Beispiele aus der Vergangenheit. Ne? Ja, ja. Also wird Zeit, dass da mal irgendwie was passiert.
Müssen wir jetzt eigentlich dann auch nochmal Werbung machen. Ne? Also dass man am 27.12. in die Halle geht. Dass
so sieht's aus. Gegen Frische auf Göpping.
Vize-Weltmeisterin sieht
noch mal, genau.
Alina Greiseel, Sarah Wachter, Lisa Antel.
Ne, also Weihnachtsspeck, der angefordert wurde, runter vom Sofa.
Ja.
Spaziergang machen zwischen den Feiertagen.
19 Uhr.
So,
in Wellinghofen.
Ja, so sieht's aus. So, und ein Thema noch hinten raus. Premier League International Cup. Ich gebe offen zu, bis vor ungefähr, was sagen wir, so 6, 7, 8 Monaten habe ich da noch nie von gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. News to me.
Absolut. Ich kann dir auch heute noch nicht genau den Modus erklären. Ich weiß halt, gegen wen wir spielen, aber was es genau damit auf sich hat, gebe ich auch zu, bin ich auch noch.
Aber wir können es einigermaßen versuchen zu erklären. Also es ist so, dass U21-Mannschaften aus England zur Hälfte gegeneinander und zur anderen Hälfte gegen Mannschaften aus dem Ausland, also Jugendmannschaften aus dem Ausland spielen. Und Borussia Dortmund nimmt zum ersten Mal daran teil, ist in einer Gruppe mit Leeds United unter anderem. Das Spiel ist, wenn ihr diesen Podcast hört, das dürfte Dienstag sein, also heute am Dienstag in Leeds. Anschluss ist um 20 Uhr und wir übertragen das live auf dem Twitch-Kanal von Borussia Dortmund. Am Freitag geht es dann weiter gegen die U23 von Manchester United. Anpfiff auch um 20 Uhr und erneut live bei Twitch. Und was für eine Truppe schicken wir dahin? Es ist so eine Mischung aus U23 und Talenten. Ne? Also ne, wir haben Matisse Albers dabei, Luca Reggiani, Thierry Tasemeta, Taichan Echibasi. Also eine spannende Truppe. Ich meine auch sogar, Felix Hirschnagel ist auch mit dabei.
Ja,
ne?
Also auch im Trainerteam wird, glaube ich, so ein bisschen durchgemischt.
Also Daniel Rios und Felix Hirschnagel geben sich da die Klinke in die Hand.
Ich meine, gehört zu haben, aber das mit Vorsicht zu genießen, dass Daniel die ersten beiden Spiele coacht hauptsächlich und dass dann, du hast ihn noch nicht genannt, aber im kommenden Jahr sind ja dann auch nochmal zwei Partien.
Ja.
Erstmal gegen West Ham und Sunderland und
genau.
Die wird wohl hauptsächlich Felix Hirschnagel betreuen. Und ich glaube, dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie man sich in den 4 Spielen geschlagen hat. Da gibt es dann womöglich noch irgendwie ein K.O., eine K.O.-Phase, die darauf aufbaut. Ich glaube, ein Highlight für die Jungs, die spielen, ist dieses Spiel gegen Manchester United, weil das im Old Trafford stattfindet, also im großen Stadion. Wird hier wahrscheinlich eher höchstens auf dem Second Screen laufen, eben weil die Profis eine halbe Stunde später dann gegen Gladbach spielen.
Ja, aber spannendes Format. Ist halt eine Premiere. Wir gucken mal, wie es so läuft. Und ich denke, halt eine sehr gute Chance, ist ja das Credo im NLZ, die Jungs an und vielleicht auch mal über ihre Leistungsgrenze hinauszubringen. Und man sieht es ja in England, also deren U21-Mannschaften bringen ständig gute Talente hervor. Vielleicht können wir uns da ja was abgucken. So, Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Ja, ich würde sogar tatsächlich schon mal anbringen wollen, das war's dann auch von unseren sportlichen Rückblicken für dieses Kalenderjahr. Sagt ihr, wieso, warum kommt denn da nichts nach Gladbach? Die Herausforderung.
Aber wieso, warum kommt denn da nichts
hinter nach Gladbach? Ja, die Herausforderung ist, dass alle, die hier im Raum sitzen und auch alle anderen, die diesen Podcast machen könnten, im Urlaub sind. Ich weiß nicht, wer das genehmigt hat, Danny.
Ja gut, Christoph, aber jetzt ist es so ähnlich wie beim Handball. Ne? Du versuchst, die Leute halt in die Halle zu holen. Ich meine, wie sieht denn diese Weihnachtsfolge dann möglicherweise aus? Also
ja, genau. Ehrlich,
mit Glühwein kriegst du mich auch.
Nee, ich kann ja sagen, es kommt noch eine Folge in diesem Kalenderjahr, und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag, und die kommt auch nicht aus der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund, sondern aus einer anderen Location in der Dortmunder Nordstadt. So viel kann ich schon mal verraten, und freut euch drauf. Die produzieren wir dann auch noch diese Woche, und die kommt dann am 25.12.
Und jetzt nächste Woche nichts?
Nee, sportlich hören wir uns dann im Januar wieder.
Wird das denn genehmigt?
Der die Urlaube freigegeben hat.
Müssen wir nochmal drüber reden.
Ja, dann.
Besinnliche Feiertage.
Ja, auch ich. Tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.